Heureka, der niederösterreichische Wissenschaftspodcast, geht in die vierte Runde. Wie immer sind wir in Niederösterreich beim Heurigen. Diesmal in Nussdorf an der Traisen beim Weingut Gill. Alle Sitzplätze sind besetzt. Diesmal genießen die Gäste die Innenhofatmosphäre beim Heurigen. Unsere Gäste erwarten nicht nur die besten Schmankerln, sondern auch die aktuellen Trends der Allergieforschung. Durch das Gespräch führt Wissenschaftler Markus Hengstschläger.
Eine besonders spannende Ausgabe von Heureka heute im Weinhof Gill zum Thema Allergien. Da geht es um Diagnostik und da geht es um Therapien. Ich bin schon wirklich, wirklich sehr gespannt.
Diesmal begrüßen wir zwei Gäste. Zum einen Pia Gattinger. Sie ist Postdoc in der Abteilung für Immunpathologie und hat 2022 den Life Science Research Award gewonnen.
In Österreich wurde die molekulare Allergiediagnose erfunden und mit der Veränderung unseres Klimas und unseren Lebensmitteln müssen wir uns auch mit neuartigen Allergenen auseinandersetzen und auch einen Schritt in personalisierte Diagnose machen, um mit dem Thema Allergie fertig zu werden.
Außerdem zu Gast ist Thomas Eiweger. Er ist Leiter der klinischen Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Biologica der Europäischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie. Er setzt sich mit folgenden Fragen auseinander.
Nahrungsmittelallergien kann man erst seit sehr kurzer Zeit behandeln und St. Pölten ist führend in diesem Gebiet.
Gemeinsam mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Pernkopf gehen sie der Frage nach, warum Allergieforschung so wichtig ist und warum Niederösterreich einen Schwerpunkt dafür setzt.
Wir setzen in Niederösterreich einen Schwerpunkt auf die Allergieforschung. Warum? Weil sie eine massive Beeinträchtigung für die Lebensqualität der Menschen sind und das wollen wir beheben.
Komm mit zum Heurigen und tauch mit uns ein in die Welt der Wissenschaft und Forschung vor der eigenen Haustür.
Heureka, ein Achtel auf die Wissenschaft.
Jetzt wollen wir wissen, Frau Dr. Gattinger, warum eigentlich Allergieforschung? Sie waren auf der BOKO, haben dann sich umgeschaut, PhD-Programme und dann kam es Allergieforschung. Wieso?
Genau, also das beginnt mit der Faszination Immunsystem, glaube ich. Ja? Und weil die Zellen in dem Körper, wie die miteinander interagieren und so, ist wirklich einfach nur faszinierend. Und was Allergie betrifft, ist das natürlich eine Krankheit, die unglaublich viele Menschen unter Kontrolle hat. Und da muss man auf jeden Fall was tun. Und das ist immer so unser Forschungsanspruch, dass wir sagen, ja, wenn wir Forschung machen, auch Grundlagenforschung, dann soll das irgendwann den Menschen helfen, besser früher als später. Und ja.
Das sind schon viele gute Gründe. Ja. Herr Professor, haben Sie noch ein paar, ja, die man nur nachlegen kann? Ja, warum natürlich. Allergieforschung?
Die Allergie ist deswegen so spannend für mich, weil man gibt da so ganz, ganz wenig von diesem Eiweiß her, wenn man sich das in einer Petrischale anschaut, reichen schon Femtogramm quasi dafür, dass man das wirklich ein Immunsystem aktiviert. Und wenn man eine echte Milch- oder Nussallergie hat, dann reicht oft ein Hundertstel von einer Erdnuss aus, dass man am ganzen Körper plötzlich Quallen hat, dass man schwer Luft kriegt. Und dieses System zu verändern, dass man den Leuten helfen kann und sie von dieser Angst, dass sie das irgendwann einmal erleben, befreien kann, das finde ich schon sehr spannend. Also da
ich
muss
auch.
Ich, glaube ich, nicht mehr sagen.
Ja. Also zwei Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die wirklich sehr, sehr begeistert sind. Ich glaube, das spürt man. Ich glaube, es geht dann genauso wie mir. Denen taugt es richtig.
Ich habe bei der Eröffnung beim Campus in Greims auch Professor Valenta getroffen. Er ist einer der führenden Forscher weltweit zu diesem Thema und auch ihr Institutsleiter, wenn ich das richtig. Sie hat mir auch erzählt, dass sie demnächst schon habilitiert werden. Das heißt, einen privaten Lehrbefugnis bekommen. Da darf ich jetzt schon gratulieren, dass in 3 Wochen alles gut geht. Was uns vielleicht interessieren würde, ist Laien. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Allergien und Unverträglichkeiten? Vielleicht können Sie das für unsere Hörer und Hörerinnen erklären.
Ja, gerne. Also zu Beginn unterscheiden wir immer zwischen Allergenquelle, zum Beispiel die ganze Katze, und dem Allergen selbst. Das ist nur sind nur kleine Stoffe, Eiweiße, die nur Teile vom Ganzen sind. Also wir sind nicht gegen die ganze Katze allergisch, sondern nur gegen bestimmte Teile. Und dieses Allergen muss vom Körper aufgenommen werden. und wird dann von Zellen prozessiert, also in ganz kleine Teile geschnitten. Wir nennen das antigenpräsentierende Zellen, die das dann an ihrer Oberfläche dem Immunsystem präsentieren. Und dann passiert eine Kettenreaktion, an denen viele verschiedene Zellen beteiligt sind, mit dem Endeffekt, dass Antikörper entstehen, die IgE-Antikörper. Und diese Antikörper sind spezifisch für diese Allergene. Und das ist quasi die Sensibilisierungsphase. Das ist der erste Kontakt mit dem Allergen. Und wenn man dann das Allergen ein nächstes Mal sieht, dann sitzen diese Antikörper auf Zellen und das Allergen kommt, kreuzvernetzt die, bindet daran und löst dann diese allergische Reaktion aus, die sofort entsteht. Das ist innerhalb von Minuten oder Stunden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit einer Spätphase-Reaktion, die Stunden zu Tage dauern kann. Also das ist wirklich so antikörpermedierte Typ-1-Allergie, mit der uns wir in unserer Forschung beschäftigen. Bei Unverträglichkeiten, genau, zum Beispiel die Laktoseintoleranz ist so, dass ein Enzym nicht so gut funktioniert im Körper und das nicht so gut abgebaut werden kann. Bei der Laktoseintoleranz ist natürlich so, dass man die ziemlich gut unter Kontrolle halten kann, weil man laktosefreie Milch trinken kann und Milch vermeiden kann oder so. Und das ist aber zum Beispiel bei einer richtigen Milchallergie nicht der Fall. Also da ist schon das Antikörper involviert, die zu schwerwiegenden Reaktionen führen können. Und das ist halt wichtig zu unterscheiden. Das ist eine richtige Hyperreaktion des Immunsystems. Und in der anderen Variante wird es nicht so gut verarbeitet.
Herr Professor, Sie haben das schon vorher angesprochen. Da gibt es verschiedenste Reaktionen. Sie haben gesagt, Quaddeln. Habe ich das richtig gesagt?
Quaddeln.
Atemluft, Beschwerden etc. A, was gibt es für welche? Und B, ist es jetzt bei jeder Allergie dasselbe Set, das da durchrattert, oder ist es für Allergie und Allergie unterschiedlich, wie der Körper darauf reagiert, nämlich so, wie wir es dann auch bemerken?
Das ist sehr unterschiedlich von Person zu Person und auch zwischen verschiedenen Allergien. Also Insektenallergien oder richtige Nahrungsmittelallergien, wie wir Kinderärzte meistens dazu sagen, weil wir gewohnt sind, dass die Reaktionen im Schnitt stärker sind. Da kommt es eben wirklich zu Reaktionen, die den ganzen Körper betreffen. Und dann gibt es die inhalativen Allergien, also der Heuschnupfen oder die Hausstaubmilbenallergie oder auch die Katzen- oder Hundallergie, die sehr häufig sind. Und da sind die Symptome hauptsächlich durch verstopfte Nase oder rinnende Nase, also eine Rhinitis oder eine Konjunktivitis, dass die Augen jucken, dass man sich die reiben muss. Und diese inhalativen Allergene können dann auch dazu führen, dass sich ein Asthma verstärkt oder dass sie Auslöser von Asthma sind. Also man kann sich das so vorstellen, dort, wo die Allergene halt hinkommen, wenn man sie einatmet, dort führen sie auch zu Reaktionen. Und da kommt es nur sehr selten zu Reaktionen, die den ganzen Körper betreffen.
Aber Sie haben das schon angesprochen, zuerst diesen allergischen Schock, der bis hin lebensbedrohlich sein kann. Wie gibt's das? Woher kommt das? Was ist das?
Na, da kommt es dann wirklich zu einer vollen Aktivierung des Immunsystems. Also da sind dann wirklich viele Zellen im Körper sehr, sehr aufgeregt. Und das führt dann dazu, dass sich die Atemwege verengen, wie beim schweren Asthmaanfall. Das ist gerade im Kindesalter der häufigste Grund, warum Kinder auf der Intensivstation landen oder vielleicht auch versterben. Das ist Gott sei Dank sehr, sehr selten. Und es kann im Extremfall dazu kommen, dass sich quasi die Gefäße aufmachen, wie bei einem septischen Schock, also bei einer Blutvergiftung, und dass die Flüssigkeit quasi ins Gewebe geht und das Herz dann nicht mehr genug Volumen hat, um eben Sauerstoff ins Gehirn zu pumpen und den Blutdruck aufrechtzuerhalten. Ist Gott sei Dank auch sehr selten, aber es kann dazu kommen und deswegen bekommen unsere Kinder mit entsprechender Nahrungsmittelallergie einen sogenannten Adrenalin-Pen, den sie sich injizieren können oder ihre Eltern, je nachdem wie alt sie sind. Und da versucht man jetzt nicht so lang zu warten, bis es wirklich ernst wird, sondern in dem Moment, wo es ihnen schwindelig ist oder wenn sie schwer atmen können, dann geben sie das sofort und können die Reaktion in fast allen Fällen frühzeitig stoppen. Und da ist es eben wichtig, sie richtig einzuschulen, sie darauf vorzubereiten. Aber man kann sich natürlich vorstellen, weil wir eben keine guten Marker haben, um zu sagen, der wird jetzt oder die wird jetzt sehr schwer reagieren und die vielleicht nicht so schwer und weil es auch von der Menge abkommt, muss man eben sie genau darauf schulen und man kann sich vorstellen,
und auf Nummer sicher gehen.
Ja, und man kann sich vorstellen, was das für die Familien bedeutet, wenn man irgendwo hin essen geht und sich denkt, naja, wenn die jetzt irgendwie die Pfanne nicht richtig abgewaschen haben und da am Boden noch irgendwie eine Erdnusssoße festpickt, die sich dann erst ablöst, dann kann mein Kind darauf reagieren. Das macht irrsinnig viel mit den Familien. Und wir haben ja gerade vorher drüber geredet, wenn das eigene Kind auf Milch, Ei und Soja allergisch ist, dann kann man ja mal versuchen zu kochen. Ja, es ist nicht mehr trivial und das bedeutet schon einen massiven Einschnitt für die Familie und dementsprechend ist es auch so wichtig, dass man da Optionen hat.
Femtogramm, hat die Frau Doktor gesagt, reichen aus oft, oder?
Das war ich. Aber
so waren das Sie? Ja. Wirklich?
Aber er hat recht.
Stefan, ein ernstes Thema, ein großes Thema. Wir werden auch noch heute darüber sprechen, wie viele von Allergien, wie viele Menschen betroffen sind. Was tut jetzt Niederösterreich zu dem Thema? Was trägt Niederösterreich bei? Du als Wissenschaftslandesrat, welche Vision?
Ganz konkret haben wir eben diesen Schwerpunkt der Allergieforschung schon seit 2020 gesetzt und weil es eben massive Einschränkungen der Lebensqualität betrifft. Das ist mir heute auch im Vorgespräch mit Herrn Professor, mit der Frau Doktor bewusst geworden. Und ich glaube, es ist gerade für Eltern und Kindern ganz wesentlich, dass hier die Lebensqualität wieder halbwegs normalisiert wird. Ich glaube, Kindern beizubringen, was sie nicht tun dürfen, ist immer das Schwierigste. Und gerade in dem Bereich, wenn es dann ums Nahrungsmittel, Allergien geht, ist das ganz schwierig. Und deswegen haben wir hier auch für diesen Cluster erkleckliche Mittel zur Verfügung gestellt, nämlich 7,6 Millionen Euro. Es können natürlich immer mehr sein. Ich würde jetzt die Frau Dr. Gattinger bitten, Sie kennen ja auch dieses System, was erwartet man daraus und vor allem, wie sind hier die Forschungsergebnisse, wie kann man Abhilfe schaffen, durch welche Methoden?
Was macht ihr mit den 7,6 Millionen?
Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet und bin durchgegangen.
Also vielleicht muss man mal sagen, Sie haben es schon gesagt, dass Sie ein maßgeblicher Teil dieses Clusters sind.
Der Cluster ist riesengroß. Okay. Ja. Also da sind ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt und ich bin quasi die Forschungsergebnisse und Studien durchgegangen und habe mir ein paar für mich rausgesucht, die ich unglaublich spannend und faszinierend finde und hoffe, dass meine Kolleginnen und Kollegen, deren Arbeiten ich nicht erwähne.
Vor allem die nicht, genau.
Genau, die ich nicht erwähne. Dass die nicht sauer sind. Aber zum Beispiel haben wir viel vorangebracht in der Forschung, was die Allergiediagnose betrifft. Wir haben zum Beispiel Assays entwickelt, mit denen man eine richtige Milchallergie diagnostizieren kann und auch prognostizieren kann, wie schwer die Reaktion ausfallen wird, was besonders interessant ist. Dann haben wir auch Biomarker entdeckt, die schweres Asthma bei Hausstaubmilbenallergiker voraussagen können oder bei Birkenpollenallergiker Biomarker, die eine Spätphase-Reaktion voraussagen können. Und das ist wichtig, weil wir wissen, dass die auf bestimmte Steroide besonders gut ansprechen. Das heißt, mit dieser Diagnose können wir gleich die richtigen Medikamente wählen und das bringt die Diagnostik bringt einen großen Schritt in die personalisierte Medizin. Dann haben wir auch weiters, was die Prävention und Therapie betrifft, gearbeitet in dem Cluster. Und zwar an neuartigen Formen der Immuntherapie, die personalisiert sind. Da sind wir mit einer Immuntherapie eine Kombination aus Birkenpollen, Birken- und Apfelallergien, die oft zusammen auftreten, so weit, dass wir da gerade die klinische Phase 1 planen können, was wirklich toll ist. Und zusätzlich, wenn es um Prävention und Vermeidung geht, hat es zwei super interessante Studien gegeben, die quasi Technologien entwickelt haben, bei denen Allergene wie ein trojanisches Pferd ins Immunsystem kurz nach der Geburt in Modellen eingebracht wurde und dadurch im späteren Alter gar keine allergische Reaktion mehr entstanden ist. Also, dass man präventiv daran arbeitet. Ja? Und das ist mal der riesengroße Forschungsbereich, der da passiert.
Sie haben uns ja da einen Tipp, aber über den reden wir gleich. Ich tue nur eine Zwischenfrage einlegen. Kind kommt auf die Welt, muss einmal auf alle Allergien gecheckt werden. Ja oder nein?
Nein.
Machen wir nicht?
Nein,
bitte. Immer nur nicht. Auf Indikation?
Ja.
Das ist ein wichtiger Punkt, oder?
Ja. Nein, das würde ich nicht empfehlen.
Ja. Ja.
Wir haben sehr sensitive Testmethoden und gerade, wir verstehen immer mehr, dass gerade dieses erste Jahr, da hat man oft noch einen positiven Test und noch keine Allergie. Das versteht man bei der Erdnussallergie sehr gut. Und wenn wir da früh genug eine Nahrungsmittelprovokation machen können, falls so ein Test mal positiv ist, dann können wir das Nahrungsmittel oft noch einführen, bevor sie allergisch werden und verhindern, dass sie überhaupt die Allergie entwickeln. Und wenn sie wirklich schon allergisch sind, dann können wir sie gerade in diesen ersten Lebensjahren am besten behandeln.
Ja? Sehr guter Punkt. Sehr gut. Was ist das da, der Chip?
Also das ist einer von unseren Allergiechips, die wir entwickelt haben. Sie können sich vorstellen, dass man auf so einer Fläche bis zu 200 verschiedene Allergene oder Teile von Allergenen anbringen kann. Und das können jetzt quasi Allergene sein, damit wir unsere Kohorten screenen. Das können Teile sein von bestimmten Allergenquellen, wo wir das ganze Allergen zerstückeln und dann eine Landkarte quasi von dem Allergen anlegen, um zu schauen, wo binden Antikörper, was sind die problematischen Teile, welche kann man vermeiden für zukünftige Therapieformen und so weiter. Und das ist quasi man braucht dafür unglaublich wenig Proben, also man braucht einen Tropfen Blut quasi, um sowas durchzuführen. Das ist natürlich revolutionär, aber da muss man sagen, die molekulare Allergiediagnose hat ihre Kinderschule in Österreich und ist hier quasi entwickelt worden. Und wir versuchen das einfach zu verbessern. Und
coole genau, Sache. Ja. Wir haben, Stefan, vor kurzem, da durfte ich dabei sein, die Wissenschaftsagenda für Niederösterreich vorgestellt. Da hieß es unter viele Punkte, die da angesprochen und die erarbeitet worden sind, etc., etc. Spitzenforschung und Exzellenz, Leuchttürme, Leuchtturmthemen, oder? Was ist da auch geplant, auch mit ein bisschen einem Blick gleich auf die Allergieforschung, aber generell?
Naja, wir haben uns gesagt, wir wollen eine neue Wissenschaftsagenda aufsetzen mit drei ganz klaren Schwerpunkten. Erster Schwerpunkt, Erfolg durch Exzellenz. Zweiter Schwerpunkt, Fortschritt durch moderne Infrastruktur, da haben wir heute schon drüber gesprochen. Und dritter Schwerpunkt, Vertrauen durch Vermittlung. Ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, Vertrauen durch Vermittlung. Es ist die lange Nacht der Forschung. Wir wollen Kinder und Jugendliche schon für die Wissenschaft begeistern in verschiedensten Formaten. Es ist auch dieser heurige in Wahrheit, Vertrauen durch Vermittlung und Erfolg durch Exzellenz. Das halte ich für entscheidend, dass wir uns auf einige Themen konzentrieren. Jetzt sage ich einmal, Wiener Neustadt ist bekannt für Weltraumforschung. In Tulln ist die Biotechnologie und vieles andere, Digitalisierung zu Hause. Krems haben wir heute schon gesprochen. Was mir auch wichtig ist, in vielen anderen Bereichen, alle großen Fragen der heutigen Zeit können nur durch die Wissenschaft und Forschung gelöst werden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, von der Landwirtschaft bis zur Gesundheit. Das sollte uns klar sein. Wo wir schon sehr stolz darauf sind, das ist zum Beispiel auch das Exzellenzforschungszentrum in Klosterneuburg, hat damals begonnen, belächelt mit 40 Mitarbeitern. Jetzt arbeiten dort 1400 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus der ganzen Welt, aus 78 Ländern dieser Welt. Und das Schöne ist, wenn es um die Abholung von Forschungsgeldern geht, so hat das Eastern Klosterneuburg alle europäischen Spitzenforschungsinstitute überholt, die ETH in Zürich, die TU München, Cambridge, Oxford und so weiter. Die haben eine derartige Erfolgsquote, die dreifache Erfolgsquote bei der Abholung von Forschungsgeldern. Und ich glaube, das ist wesentlich, dass wir hier auf Exzellenz setzen und das gelingt ganz gut. Was vielleicht auch noch interessant ist, wir wollen ja auch Teil dieser Wissenschaftsagenda Magnet für Spitzenforscher, Forscherinnen aus der ganzen Welt sein. Da braucht es auch Rahmenbedingungen. Und jetzt hat mir ein Kollege erklärt, der jetzt in Klosterneuburg arbeitet, der hat für die Kinderbetreuung in Kalifornien 2.500 Dollar, also ich höre richtig, pro Kind im Monat bezahlt. Deswegen bauen wir dort jetzt einen Kindergarten. Der kostet bei uns nur 300 Euro im Monat. Das ist sozial verträglich, aber das ist schon, sind schon Dimensionen. Das Schöne daran ist, es funktioniert. Wir sind Magneten für Spitzenforscher, Wissenschaftler aus der ganzen Welt. In Klosterneuburg gibt es knapp 80 Professuren und da haben sich 18.000 Wissenschaftler aus der ganzen Welt beworben und die Besten werden dann ausgewählt. Das heißt, das funktioniert. Und danke auch für deine Mitarbeit bei dieser Wissenschaftsagenda. Darf ich jetzt eine Frage an dich richten, was mich selber interessiert? Ist eigentlich, du bist Humangenetiker, wie weit sind eigentlich Allergien genetisch vorgeprägt? Entwickeln sie dich erst? Solltest du die Frage nicht beantworten können,
dann bitte ich die
Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben.
Nein, ich bin ja sehr froh, wie stark dein Vertrauen in nämlich, dass du mir gleich das Tür offen hältst, dass ich es weitergeben darf. Also ich würde so sagen, die Frau Dr. Gattinger braucht das nicht, aber wenn, dann würde ich einspringen, sollte sie die Antwort nicht wissen. Also gibt's, aber es wäre schon auch interessant, fragt sie dann auch noch, könnte ja auch ein Grund sein, warum man zum Arzt geht, zur Ärztin geht, wenn man sagt, du, das gibt's bei uns in der Familie. Aber tun wir vielleicht zuerst einmal Wie hoch ist der Anteil der genetischen bei Allergien?
Also so grob über den Daumen geschätzt sagt man, wenn man ein Elternteil allergisch ist, hat man circa eine 30-prozentige Chance, auch eine Allergie zu entwickeln. Auf genetischer Ebene ist es so, dass das durchaus belegt ist. Da gibt es Studien von 2018 von Professor Bickel, der auch Teil vom Danube Allergy Research Cluster ist. Der hat zum Beispiel gezeigt, dass eine gewisse HLA-Reaktion, also Region, das ist ein Gen, dafür verantwortlich ist, dass eine Beifußallergie entstehen kann. Und wenn diese Genregion nicht da ist, dann kann diese Allergie nicht entstehen. Und diese HLA-Regionen, die sind unglaublich polymorph und unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Da müssen Sie mich jetzt korrigieren.
Alles gut, noch alles gut.
Genau, und das sind auf jeden Fall genetische Faktoren, wo man prädispositioniert sein kann, wenn man bestimmte Genregionen hat, dass man da Allergien entwickelt.
Also familiäre Neigungen, wenn man so will, die eine Wahrscheinlichkeit erhöhen, keine Garantie, weder in die eine noch in die andere Richtung, aber eine Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ist es im täglichen klinischen Management ein Punkt, dass man sagt, naja, jetzt erzählen wir da der Papa, die Mama, vielleicht dann gibt es schon einen Bruder, der ist allergisch oder eine Schwester, dass man sagt, jetzt schauen wir mal nach oder haben wir ein besonderes Augenmerk dann schon drauf?
Naja, also es gibt ganz seltene Fälle, wo es wirklich eine sogenannte monogenetische Erkrankung ist, also wo quasi ein Gendefekt dazu führt, dass sie solche Erkrankungen bekommen. Das sind Immundefekte meistens, wo das Immunsystem quasi außer Balance gerät. Also die haben manchmal auch gar nicht mehr Infekte, manchmal schon. Das ist aber die absolute Ausnahme. Mhm. Also wir haben jetzt auch kürzlich ein solches Kind bei uns diagnostiziert, das so einen Immundysregulationsdefekt hat. Und das hat eben dann sehr schwere Neurodermitis, multiple Nahrungsmittelallergien und wird bei uns halt entsprechend behandelt. Aber und dann gibt es eben diese modifizierenden Faktoren, wenn die Eltern schon beide Neurodermitis haben, ja, oder atopische Dermatitis, wie wir dazu sagen die meiste Zeit, dann gibt es Defekte, die quasi dazu führen, dass die Haut mehr durchlässig ist. Und da weiß man, dass zum Beispiel Erdnussallergie, aber auch viele andere Allergien, dass diese Sensibilisierung über die Haut stattfinden kann. Und da ist dann quasi das Immunsystem, wird da quasi in die Irre geführt, weil plötzlich die Allergene über diese Barriere in das Gewebe eindringen und die Immunzellen plötzlich nicht mehr unterscheiden können, ist das etwas Harmloses oder ist es jetzt was Gefährliches? Und weil die normale Reaktion des Immunsystems ist mir wurscht. Ja, ist vollkommen egal, dass dieses Allergen da ist, weil es ja nicht gefährlich ist. Und genauso kann das natürlich auch im Darm passieren, wenn man da entzündliche Prozesse hat und deswegen die Durchlässigkeit verändert ist und auch gleichzeitig eine Entzündung da ist.
Ich glaube, ein Thema, das uns alle hier jetzt beim Heurigen interessiert, ist ja diese Theorie, weil wir stellen es jetzt einmal als Theorie in den Raum, das wird immer mehr. Oder Allergien wird immer, früher habe ich gar nichts gehört von Allergien. Vor allem die älteren Menschen sagen das oft und sagen, das gibt es jetzt, ist ja jeder irgendwie. Studie besagt, 50-60% der Kinder haben bei Schuleintritt allergische Sensibilisierungen schon und sind damit relativ anfällig schon für Allergien. Aber wie ist jetzt das? Wird es mehr? Sind die Zahlen wirklich belegt, dass man sagt, ja, Allergien nehmen massiv zu, auch in unseren Breiten?
Ja, sie haben massiv zugenommen. Es wird sicher jetzt irgendwann einmal ein Plateau erreicht werden. Und das hängt sicher sehr mit unserem Lebensstil zusammen, mit der Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel prozessieren. Es gibt auch sehr, sehr gute Hinweise, dass auch Waschmitteln, wie wir unsere Gläser in Industriewaschanlagen quasi in Gasthäusern aufgrund der Hygienevorschriften waschen, dass das quasi die Durchlässigkeit von Darm und Haut verändert und damit genau dieses Zusammenspiel zwischen Allergen und Immunsystem verändert wird und man dadurch leichter allergisch wird.
Kann man schon auch sagen, okay, wir müssten dies oder jenes eigentlich tun, um die Zahlen wieder runter oder wieder zurückzudrehen? Ja.
Was? Also bei der Nahrungsmittelallergie weiß man, dass die frühe Einführung einer diversen Ernährung davor hilft, Nahrungsmittelallergien zu entwickeln. Ja, wenn man schon einmal Allergie hat, dann muss man es vermeiden. Aber wenn man früh eine diverse altersentsprechende Ernährung einführt, weiß man, dass man die Nahrungsmittelallergiequote reduzieren kann. Man kann auch natürlich von Haus aus schauen, dass man generell sein Essen selber kocht mit normalen Zutaten, ja, und nicht fertig Zeug in sich reinstopft. Dann natürlich Ballaststoffe sind wichtig. Da konnte gezeigt werden, dass die Darmbakterienzusammensetzung und auch die Stoffe, die sie dazu produzieren, helfen, Allergien zu vermeiden. Also das hilft auf jeden Fall, weil es kann sich nicht jeder am Bauernhof kaufen und dort wohnen.
Aber man kann zum Hering gehen statt
Herr
zu Fastfood.
Das wollte ich gerade fragen. Ich habe einmal gelesen, dass Kinder, die vielleicht so wie viele von uns noch im Gatsch spielen durften oder das Glück gehabt haben, auf einem Bauernhof aufgewachsen zu sein, im Stall herumtollen durften oder im Heuboden, stimmt das, dass die dem Grunde nach resistenter sind?
Ja, was zum Beispiel Asthmaentstehung betrifft, das hat eine große Studie, eigentlich die erste, das war aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die haben das untersucht und da waren die Kinder, die am Bauernhof im Stall drinnen waren und die unpasteurisierte Milch getrunken haben, die haben praktisch kein Asthma bekommen. Jetzt bitte, Kinder sollen nicht unpasteurisierte Milch trinken, das möchte ich ganz klar sagen. Ja, aber was wir davon lernen können, ist, dass Umweltfaktoren die Allergieentstehung sehr wohl ganz stark beeinflussen. Und jetzt gibt es eben sehr viele Forscher, die sich damit beschäftigen, wie wir daraus dann Therapien quasi zusammenbauen können, um das durch Veränderung der Ernährung oder durch vielleicht auch ein Medikament eben, das man frühzeitig dazu gibt, quasi verhindern kann.
Kurze Rückfrage noch. Gibt es einen Zeithorizont, wenn man sagen kann, Sie haben in der Forschung etwas entwickelt, bis es dann zur Anwendung an den Menschen kommt? Gibt es da einen Richtwert? Sind das 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre?
Bei einem Medikament muss man sicher mit 10 bis 15 Jahre rechnen, wenn man entsprechend potente Konzerne hinter sich hat. In der Nahrungsmittelallergie arbeiten wir zum Teil auch mit Nahrungsmitteln und da sind wir ein bisschen schneller. Ja, da können wir gewisse Sachen jetzt auch in kürzerer Zeit implementieren, aber in dem Moment, wo es ein Medikament ist, dauert es sicher so lang und verbraucht hunderte Millionen an Mitteln, um ein Produkt auf den Markt zu bringen.
Naja, wir haben im Vorgespräch gesprochen und da hat mir Professor Eibecker auf etwas hingewiesen, was mir so nicht klar war. Sie haben gesagt, klimatische Veränderungen, es kommen mehr Pollen. Gibt es auch regionale Unterschiede zwischen quasi, wo Allergien mehr sind, in welchen Kontinenten, ob das ein trockenes Klima ist, ein feuchtes Klima ist, gibt es da auch Unterschiede?
Auf jeden Fall gibt es da Unterschiede. Da haben wir vor kurzem eine Studie unter der Leitung von Professor Valenta veröffentlicht. Da sind Geburtskohorten über ganz Europa untersucht worden, also Kinder, ob die Allergien haben, wie die Sensibilisierungsmuster ausschauen. Und da sieht man regional auf jeden Fall große Unterschiede über ganz Europa. Also kann man sagen, die Allergie wird einem eigentlich durch die Umwelt in die Wiege gelegt. Und wenn sich das verändert, das Klima verändert und jetzt zum Beispiel Pflanzen bei uns wachsen, die jetzt perfekte Temperaturen haben durch thematische Veränderungen, dann kann das auf jeden Fall so sein, dass da zukünftig Allergien auftreten, die bis jetzt noch nicht relevant waren. Das inkludiert natürlich auch Allergien gegen neuartige Nahrungsmittel oder so. Wenn wir neue Proteinquellen erschließen, dann sind das auch neue Allergien, die entstehen können.
Wussten Sie, dass Österreich die Wiege der Allergieforschung ist? Genau, der Begriff Allergie wurde 1906 von Clemens von Pirquet in die medizinische Fachsprache eingeführt. Noch heute ist Österreich führend in der Allergie- und Immunologieforschung. Niederösterreich investiert stark in diesen Bereich. Mit 7,6 Millionen Euro fördert das Land den Danube Allergy Research Cluster. Ziel ist ein besseres Verständnis von Allergien, um neue Diagnosen, Therapien und Präventionsformen zu entwickeln. Unsere Expertin Pia Gattinger hat zum Beispiel einen Chip entwickelt. Dieser kann in Kürze auf 250 Allergieformen testen und sogar Hinweise auf eine mögliche Sensibilisierung geben. Der Campus Krems wurde mit 100 Millionen Euro ausgebaut. Dort entstand eine Infrastruktur für Spitzenforschung. Die Ergebnisse sollen schnell in die Lehre einfließen, damit neue Behandlungsmethoden für Patienten entwickelt werden können. Auch Professor Thomas Eiweger forscht am Campus Krems, nämlich auf der Karl-Landsteiner-Universität. In seinem Labor untersucht er den Einfluss verschiedener Ansätze der oralen Immuntherapie bei Menschen mit mehreren Nahrungsmittelallergien. Das könnte den Alltag der Betroffenen deutlich verbessern. Die Allergieforschung ist ein wichtiges und ständig wachsendes Gebiet. Durch die ständige Veränderung unserer Umwelt gibt es immer wieder neue Erkenntnisse und Entwicklungen.
Wir haben über Auftreten gesprochen, Auftretungswahrscheinlichkeiten, Häufigkeiten. Wir haben über Diagnostik gesprochen, Chips diskutiert. Jetzt geht es noch um die Therapie, Frau Dr. Gattinger. Was wird da gerade geforscht? Was läuft da, wenn es um Therapie geht? Auch bei euch im Allergiecluster, ist da irgendwas, wo man sagt, was kommt da in Zukunft an neuen Therapien?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein großer Forschungsschwerpunkt, den wir haben, dass wir sagen, wir müssen da personalisierte Therapieformen anbieten und auf jeden Fall uns verbessern im Outcome und wie oft wir dann quasi diese Intervention durchführen müssen. Wenn man sagt, man hat bestehende Immuntherapien, die man zum Beispiel sein ganzes Leben lang durchführen muss, um einen Schutz zu haben, dann ist das absolut nicht unser Anspruch. Also wir versuchen das auf jeden Fall so angenehm für die Menschen wie möglich zu gestalten, dass man sagt, vor dieser Birkenpollenimpfstoff, von dem ich gesprochen habe, dass man sagt, man hat eine Build-up-Phase von 3 bis 5 Injektionen und ein jährlicher Booster und dann ist man quasi vor der Saison geschützt. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten. Und dann haben wir natürlich auch, das ist sehr Grundlagenforschung noch, dass man sagt, man arbeitet präventiv, damit man, also wie diese trojanische Pferde, damit Allergien gar nicht entstehen können, damit man quasi eine immunologische Toleranz induziert, damit die Zellen gar nicht reagieren.
Aus ganz Österreich, Herr Professor, kommen Patientinnen und Patienten nach St. Pölten zu Ihnen, um mit Ihnen zu plaudern, mit der Hoffnung, Heilung zu haben. Es macht ja was mit einem, wenn man so ein Anziehungspunkt ist. Aber auf der anderen Seite, vielleicht gibt es Fälle, die Ihnen besonders in Erinnerung waren, wo Sie denken, die Geschichte, die muss ich euch einmal erzählen, wie das alles so abgeht in der Praxis?
Naja, es gibt zwei kleine Buben, die sind so circa 3 Jahre alt und die haben so jedes Nahrungsmittelallergie, die man sich so vorstellen kann. Und die haben vor allem auf so einem Chip, wenn man sich das anschaut, haben sie von den 200 möglichen, haben es 150 positiv. Ja? Mhm. Und das ist dann halt nicht so einfach. Und da haben wir halt die Möglichkeit, dass wir in unserem Setting in St. Pölten auch die Nahrungsmittelprovokationen durchführen konnten und konnten einige dieser Nahrungsmittel, die sind wirklich nur im Chip positiv, eben weil es Kreuzreaktionen sind. Ja, genau. Und das kann man nicht so ohne weiteres dann sagen, na, fangt halt zu Hause an zu essen. Ja? Und da konnten wir helfen, dass sie diese Nahrungsmittel einführen. Und wir haben jetzt auch begonnen, Immuntherapien zu machen. Und das ist halt einfach toll, wenn man das anbieten kann. Und es ist für diese Familie, obwohl die jetzt viele Nahrungsmittelallergien haben, ist es schon eine riesengroße Hilfe, wieder eins mehr zu haben.
Wie man das Beispiel jetzt so betroffen gemacht, was der Professor Eibeck erzählt hat von diesen 3-jährigen Kindern, ich glaube, da sieht man, wie nahe die Wissenschaft und Forschung bei den Menschen ist, wie sie ganz konkrete Lebenshilfe gibt. Und ich glaube, das sollte alle jene überzeugen, die irgendwie die Wissenschaft nicht akzeptieren oder Forschung nicht akzeptieren. Ich sage immer, so hat jeder das Recht in Österreich, Gott sei Dank, auf eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und ich glaube, wir können sehr dankbar sein, dass es in unserem Land hochkarätige Wissenschaftler, Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen gibt, die wirklich Menschen in prekären Lebenssituationen helfen. Das ist wahrscheinlich Gesundheit das wichtigste Thema. Und ich glaube, insofern war der heutige Abend wirklich für uns alle sehr bereichernd. Und ich sage ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute für uns zur Verfügung gestanden sind.
Danke für die Expertise und diesen wunderbaren Abend.
Während die heurigen Gäste Wein und kulinarische Schmankerl verkosten konnten, haben wir mit ihnen gesprochen.
Ja, Wissenschaft und Forschung interessieren mich sehr, da ich daran denke, mal später in dem Bereich etwas zu tun. Ich finde, die Frau Gattinger ist eine Frau, zu der man durchaus aufschauen kann, da sie in relativ jungem Alter schon viel erreicht hat. Und ja, ich finde es einen inspirierenden Lebensweg.
Das bekommt man so nicht mit eigentlich, ne, als Laie, was eigentlich alles geschieht in Niederösterreich. Ne. Von dem her war es schon sehr interessant, dass doch Niederösterreich das ja gut auf dem Weg ist. Ne.
Ja, nach dem Vortrag heute denke ich, dass Niederösterreich da sehr bemüht ist und einiges an Geldern in die Hand nimmt, um die Forschung in dem Bereich massiv voranzutreiben. Ja. Im Detail war mir das vorhin noch nicht so bewusst, dass Niederösterreich so viel für Forschung investiert.
Ich bin mit dem Wissensstand hergekommen, dass es schon Behandlungsmethoden gibt, sei es jetzt Spritzen oder Tabletten, aber viel mehr auch nicht. Und ein paar Sachen haben wir neu gehört.
Auch diese Sachen wie mit diesen neuen Tests, die es gibt, wie gesagt, war mir nicht bekannt und ich würde mich schon auf alle Fälle wieder gerne neu austesten lassen. Ich habe leider, man hört es vielleicht, ja, Gräser Frühblüher und heuer eher schon sehr viel gewesen. Ja, Nase zu, Nase rinnt, Augen, Schmerzen, wie gesagt, ja, nicht schön. Als Allergiker?
Ich hatte eine Wespenallergie. Ich hatte Ausschläge, es hat mich überall gejuckt und ich hatte auch angeschwollene Augen.
Die Schwiegertochter zum Beispiel hat eine Pollenallergie und da merkt man es jetzt schon sehr, dass die eigentlich immer fletzen muss und also sehr viel Schnupfen und Ding hat. Ne?
Und auch sonst, es ist halt sicher eine massive Einschränkung. Aber wenn man damit selber betroffen ist, glaube ich, lernt man auch damit zu leben.
Mich hat das Thema eigentlich von Anfang an sehr interessiert, da ich auch auf manche Lebensmittel allergisch bin, nämlich auf Garnelen und Schrimps. Und somit war der Podcast und heute die heutige Veranstaltung eine Bereicherung. Und es entstehen nette Gespräche beim Glaserl Wein.
Das war der vierte niederösterreichische Wissenschaftspodcast Heurika. Danke fürs Zuhören. Wir sind regelmäßig mit spannenden Wissenschaftsthemen live vor Ort bei Heurigen in ganz Niederösterreich. Und die Gespräche hört ihr natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt.
Heurika, ein Achtel auf die Wissenschaft.